Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Sind Endurance-Renner die heimlichen Stars unter den Rennrädern? Das ist heute unsere Frage im Podcast Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ich bin Moritz, Redakteur beim Roadbike-Magazin, und mein Gesprächspartner bei dieser wichtigen Frage ist mein Kollege Christian Brunke. Hallo.
Hallo, grüßt euch.
Ja, die heimlichen Stars unter den Rennrädern, klingt jetzt irgendwie mal wild. Endurance-Renner, zuletzt war ja irgendwie das Gravelbike so der große Star bei den Rennen oder bei den Fahrrädern mit Bügellenker. Kann man trotzdem sagen, dass das Endurance-Rad auch ja absolute Daseinsberechtigung hat und ein heimlicher Star ist?
Definitiv. Also Endurance-Renner sind, glaube ich, also mein heimlicher Star ist irgendwie was die Dauerbrenner irgendwie gefühlt. Also seitdem Komfort und Rennrad irgendwie in einem Satz genannt werden dürfen, ohne dass man gesteinigt wird, glaube ich, ist so Endurance schon das Mittel der Wahl. Und jetzt mal, vor allem, wenn man jetzt von Profis und höchst ambitionierten Menschen absieht, ist, glaube ich, das Endurance-Rad das Rad schlechthin, was man den allermeisten Hobbyfahrern problemlos empfehlen kann.
Da machen wir, bevor wir zu tief reingehen, gleich mal eine kurze Definition für die es vielleicht auch nicht wissen. Was ist denn eigentlich ein Endurance-Renner?
Ja, ich meine, da gab es ja im Laufe der vergangenen Jahre und fast schon Jahrzehnte ja durchaus so ein paar Namen, die das Rad eigentlich alle hatten. Das fing an irgendwann mit, hieß es, glaube ich, mal Marathonräder und Komfortrennräder, und irgendwie hat sich aber so in den letzten, würde mal sagen, 5-6 Jahren so der Begriff des Endurance-Rads irgendwie durchgesetzt, weil A, natürlich Englisch klingt ein bisschen sportlicher als jetzt Komfort-Rennrad, weil ich meine, will man sich ein Komfort-Rennrad kaufen? Das klingt irgendwie so nach Operativ-Einsteiger, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber das klingt ja jetzt nicht nach, ich betreibe schon irgendwie eine gewisse Form von Sport, wenn ich ein Komfort-Rennrad mir erwerbe, sondern Endurance-Renner klingt dann schon so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen schnittiger, geschmeidiger. Und ich meine, Endurance, wenn man es übersetzt mit Ausdauer, also für die Langstrecke, das trifft's, glaube ich, schon ganz gut, weshalb irgendwie nachvollziehbar ist, dass sich der Begriff schon so ein bisschen jetzt etabliert hat einfach.
Und was genau sind so die spezifischen Details? Was genau macht ein Endurance-Renner eigentlich zum Endurance-Renner? Was macht den aus?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Also ich könnte jetzt mal soll ich mal das Lexikon rausholen? Nee, aber jetzt im ganz vereinfacht, wir können ja die einzelnen Punkte gleich noch so im Detail mal besprechen, aber generell ist es natürlich die Sitzposition, die einfach deutlich entspannter ist und aufrechter und nicht ganz so viel Haltekraft im Rücken verlangt, wie jetzt irgendwelche Supersportler, wo man tief gebeugt über dem Lenker hängt. Das ist mal so das eine Wesentliche. Das zweite ist halt natürlich, wo der Name herkommt, der Komfort. Also dass da einfach ein größerer Wert gelegt wird auf eine gut flexende Sattelstütze, ein bisschen Laufruhe einfach auch für lange Strecken, weil das Ganze einfach entspannter macht. Und in gewisser Weise sind es ja Vorreiter von aktuellen Trends, dass halt auch Reifen breiter sind. Das sind für mich so die drei wesentlichen Kriterien für einen Endurance-Renner. Also aufrechter sitzen, entspannter sitzen, mehr Komfort durch eine besser flexende Sattelstütze und halt ein bisschen breitere Reifen, was auch nochmal den Komfort einfach verbessert und in gewisser Weise auch die Vielseitigkeit.
Die Geometrie, wenn wir mal ganz vorne anfangen bei dem, was du gesagt hast, beim ersten Punkt, die Geometrie und die Sitzposition, die man dann einnimmt, das kommt ja vor allen Dingen durch das längere Steuerrohr bei einem kürzeren Oberrohr. Das heißt, man sitzt einfach, man hat weniger Druck auch auf den Armen. Kehrseite der Medaille ist natürlich, man sitzt etwas weniger aerodynamisch, man sitzt etwas stärker im Wind, sage ich mal. Aber der untere Rücken wird natürlich total entlastet gerade. Also eben, wenn man nicht diese Streckung in die Streckung gehen muss und so weit nach vorne geht. Ist das eine Sache, die es dann aber auch gleich schon unsportlich machen kann?
Ja, schwieriges Thema. Ich weiß, dass so die ersten Endurance-Marathon-Räder, die ich damals vor 10 Jahren getestet habe, die waren von der Sitzposition noch extremer. Also da fühlte man sich teilweise echt schon wie in einem Bus. Also war schon sehr aufrecht, sehr hoher Lenker und wenig Länge einfach im Rad. Das ist schon durchaus sportlicher geworden. Ich habe manchmal so das Gefühl, die Entwickler entwickeln dann doch auch eher Räder für sich selber als jetzt für den ja doch sehr hobbybetonten Fahrer, der es vielleicht noch ein bisschen aufrechter betont. Also es wurde schon irgendwie sportlicher, das Endurance-Rad. Das ist, glaube ich, nicht zu leugnen. Also die wirklich sehr aufrechten, die gibt's immer noch, die sind aber seltener geworden. Also du hast auch noch einen längeren Radstand, dass du einfach ein bisschen mehr Laufruhe hast. Die Kettenstreben sind ein bisschen länger. Das sind so die, ich meine, es gibt so ein Stack to Reach, also das Verhältnis von der Rahmenhöhe zur Rahmenlänge, halt gemessen vom Tretlagermittelpunkt. Das kann man so als groben Anhaltspunkt nehmen, nicht ganz präzise, weil es halt nicht, von so, wenn ich jetzt abhandeln darf, also der Reach misst ja die Länge von der Mitte des Steuerrohrs oben bis waagerecht gemessen zur Mitte des Tretlagers und der, das ist der Reach und der Stack ist sozusagen das Ganze in der Höhe gemessen bis oben. Und natürlich, je aufrechter das ist, desto mehr Stack hast du und einen kürzeren Reach. So, das ist so die spürt natürlich dann noch, wie lang ist dein Vorbau, wie lang ist dein Lenker. Das ist in dem reinen Reach nicht, Stack to Reach nicht berücksichtigt, sondern das ist halt so ein bisschen drüber hinaus. Deswegen gibt's auch so eine Angabe, die nennt sich Stack to Reach Plus. Da wird dann der Punkt genommen, nicht oben Mitte vom Steuerrohr, sondern quasi außen an den Lenkerenden, wo die die Bremsgriffe ansetzen. Das ist sozusagen da, der ein bisschen präziser ist, was die Sitzposition angibt, weil das nicht dann eher da ist, wo man tatsächlich greift.
Jetzt erinnere ich mich, dass es früher ja diese aktiven Federungselemente gab bei den oder vielleicht als sie noch Komfortrenner hießen, als man wirklich den Komfort so ganz stark in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich erinnere mich da an diese die Future Shock auch von Specialized zum Beispiel, die beim Roubaix, aber glaube ich auch heute noch verbaut
wird. Die gibt's glaube ich noch. Ist nach wie vor. Ich meine, da gab es verschiedene
Aber da gab es ja verschiedene Systeme. Da gab es ja auch diese Elastomere, die eingebaut wurden in die Sitzstreben zum Beispiel. Es gab auch wirklich aktive Federelemente in den Sattelstützen drin, dass die noch so ein bisschen gegeben haben, die Vorbauten, die gefedert haben. Gibt es das noch in dem Sinne oder ist diese ganz starke, eben auch aktive Federung, was natürlich immer auch Mehrgewicht mit sich gebracht hat, ist das verschwunden?
Also ich glaube, die aktive Federung vorne im Roubaix, die ist nach wie vor da fest drin verbaut. Ich meine, die ist klar, wenn man den Namen hört, Roubaix, also für so Pflastersteine halte ich die für nach wie vor durchaus sinnvoll. Für den normalen Nutzer als Straßenrennrad sehe ich es nicht, dass man das unbedingt bräuchte. Ich meine, es gab ja dann auch Sachen, wo dann irgendwie die Sitzknoten entkoppelt waren oder irgendwelche speziellen
jeder Hersteller seine eigene Innovation, sage ich mal.
Ja, ich glaube, da ist auch viel Marketing letzten Endes mit bei. Also dann schreibt man drauf, hier super Komfort und irgendwie ein Element, was angeblich unfassbar viel federt, was man jetzt in der Praxis nicht immer so spürt. Also muss ich dann ehrlich sagen, in meinen Sattel oder Sattelstützen, da merkt man schon deutliche Unterschiede, klar. Aber ob dann in irgendwelchen Kettenstreben angeblich irgendwelche Flexzonen eingebaut sind oder wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Man muss auch sagen, zu viel Federung, zu viel Komfort ist auch nicht jedermanns Sache. Also ich habe es auch schon die Rückmeldung bekommen von Testfahrern, die meinten, von Rädern, die sehr, sehr stark flexen, das ist ihnen fast zu viel, weil man, je nachdem, wie schwer man ist, dann teilweise schon ins Schwingen irgendwie kommt, weil es halt wirklich so stark flext, dass man echt so sich das Ganze ein bisschen schwammig einfühlt und so das Straßengefühl so ein bisschen verloren geht.
Also finde ich tatsächlich aber faszinierend, was da rein technisch möglich ist. Wer regelmäßig unser Heft liest oder auch den Hersteller Canyon schätzt und mal bei denen auf der Webseite ist, der kennt natürlich diese Blattfeder-Sattelstütze, die Canyon anbietet in seinen Endurance-Modellen. Und es ist aber tatsächlich faszinierend zu spüren, wie Carbon auch beschaffen sein kann und eben auch einen großen Unterschied macht, auch wenn es gar nicht, wenn es gar nicht so aktiv, also und so wie jetzt diese Sattelstütze aufs Federn ausgelegt ist. Also ich will darauf hinaus, dass ich das Endurace von Canyon einmal gefahren bin in diesem absoluten Top-Spec mit dem CFR-Carbon, also mit dem absoluten High-End-Carbon, und dann einmal in der CF-SLX-Variante. Und die Sattelstütze war identisch, aber die Carbonfasern, die waren schon irgendwie so unterschiedlich, dass man dann doch auch einen Unterschied gespürt hat zwischen den Rahmen. Mhm. Und bei dem einen Rahmen, erstaunlicherweise dem teureren, fand ich es fast so ein bisschen drüber. Also das ist so, wie du sagst, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, man verliert so ein bisschen das Gefühl für die Straße, weil es eben extrem stark federt. Und bei dem SLX fand ich das ein bisschen besser abgestimmt, ja, muss ich sagen. Also es ist schon faszinierend, was da technisch möglich ist.
Gibt es das aktuell nicht mehr bei Trek. Die hatten tatsächlich auch mal so ein Federsystem, wo irgendwie unterm Oberrohr noch so eine Schiene verbaut war, die man dann auch so entsprechend anpassen konnte, um den Flex einzustellen. Ich weiß nicht, ob du dich dran hast. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Aber es war auch so ein System, wo man den auch noch tatsächlich individuell einstellen konnte, von weicher zu härter. Mhm. Und ich weiß, dass das auch extrem gute Werte bei uns im Testlabor immer ergab. Mhm. Also das war schon auch einer immer der besten Komfortwerte einfach. Mhm. Da gab es schon echt sehr viel.
Stichwort Werte. Finde ich super, dass du das ansprichst. Wenn wir im Labor messen und den Komfortwert erfassen, was ist denn ein sehr guter Komfortwert? Was ist so ein mittlerer Komfortwert? Und was ist ein unterdurchschnittlicher Komfortwert am Heck? Und kannst du als unser Rennrad-Testredakteur, kannst du tatsächlich, wenn jemand sagt, ich bin Endurance-Rennrad oder hier, das ist unser Endurance-Rennrad, kann man das tatsächlich an Werten festmachen oder werden auch unter dem Label Endurance-Rennräder verkauft, die gar nicht so komfortabel sind?
Also Punkt 1, also wir messen ja die Steifigkeit von Sattelstütze und natürlich dann im Rahmen drin. Wir haben einen festgelegten Sattelauszug. Das sind, glaube ich, 77 Zentimeter. Also so wird dann die Sattelhöhe eingestellt und dann wird ein Gewicht an einen Satteladapter gehängt, wo dann die Sattelstütze nach hinten senkrecht nach unten gezogen wird. Und dann messen wir halt einfach, wie stark der Ausschlag ist.
Also das Gesamtsystem am Heck, aus, quasi muss man Rahmen wissen, und Sattelstütze.
Rahmen und Sattelstütze. Also so Aspekte wie Reifen zum Beispiel werden da nicht mit berücksichtigt, haben natürlich auch einen extremen Einfluss auf den Komfort. Ob ich jetzt auf 8 Bar aufgepumpten 25er Reifen drauf habe oder auf 2,5 Bar mit 32 fahre, das ist natürlich mitunter ein deutlich größerer Einfluss als jetzt so feine Sattelstützenunterschiede. Also das ist so grob das Messprozedere. Und da gibt's halt schon, also alles, was so Richtung 100 geht, ist schon extrem gut. Ich weiß nicht, der beste Wert, den wir eh hatten, war irgendwie das mal 96 oder so. 150 ist schon ganz gut. So ab 300 ist so, da fängt es dann an, hart zu werden. Und wir hatten früher auch oft so Aero-Rennräder mit extrem flächigen Sattelstützen, die gingen dann so Richtung 450, 500. Das ist dann schon eher bretthart. Also das merkt man dann auch wirklich ganz klar, da flext hinten nix.
Und da kommen die Schläge dann auch relativ ungefiltert von der Straße dann im Rücken
nicht,
an.
Nicht überbewerten, dass es jetzt wirklich federt. Es ist halt mehr so dieses, die ganzen Vibrationen, die von der Straße kommen, so die feinen Unebenheiten, die werden halt von einem gut flexenden Rahmen und einer gut flexenden Sattelstütze rausgefiltert. Also ich meine, mit einer super Stütze fährst du auch nicht über ein Schlagloch und merkst davon nix, sondern es ist diese ganzen feinen Vibrationen, die sich da mal auswirken, die werden einfach von dem Rahmen in gewisser Weise absorbiert und von dem Rahmen geschluckt. Das ist so der Komfortaspekt. Also das merkt man schon. Also auf dem spiegelglatten Flüsterasphalt merkst du keinen Unterschied, aber wenn es da so ein bisschen rauer ist, dann merkst du halt einfach schon, dass es einfach so ein bisschen weniger am Pop ist und an den Händen natürlich vorne auch einfach ankommt.
Und kann man sagen, wenn du Tests machst mit Endurance-Rennrädern oder als Endurance-gelabelten Rennrädern, dass die tatsächlich dann alle so unter 200 sind und Idealfall an die 100 rankommen? Oder ist es leider nicht der Fall?
Schon, also das merkt man schon, dass die schon was so Sattelstützen angeht, schon eher auf die Komfortrichtung gehen. Sitzpositionen würde ich jetzt nicht so eindeutig sagen. Da gibt es dann schon welche, die sagen, okay, das ist komfortabel, aber wir legen Komfort oder Endurance-Renner schon deutlich sportlicher an als andere. Also es gibt welche, die sagen, okay, für uns ist das verbunden mit einer aufrechteren Sitzposition. Und es gibt halt auch Hersteller, die sagen, wir wollen es aber trotzdem Komfort, ja, aber halt trotzdem auch mit einer sportlicheren Sitzposition. Also das ist dann einfach so eine gewisse Definitionssache, wie extrem man es denn in die Richtung einfach dreht. Man sagt, okay, man soll aufrecht sitzen und wirklich sehr entspannt fahren, so für den Weekend Warrior, der da seine 100-Kilometer-Runde am Wochenende fährt und jetzt sonst nicht extrem ambitioniert unterwegs ist und es entspannter mag oder auch einfach gesundheitlich vom Rücken das nicht kann. Ich meine, das gibt's ja auch. Die sagen, ich krieg's vom Rücken nicht hin, dass ich so weit vorgebeugt sitze. Ich will lieber aufrecht sitzen. Und dass man dann zu so einem Rad greift.
Und gar nicht zwingend, damit dann die monster-epische Marathon-Tour 6 Stunden immer machen muss, sondern solche Endurance-Räder, die bieten sich auch an für die 2 Stunden Ausfahrt oder so, ja, wenn man halt einfach so sitzen möchte.
Ja, ich meine, logisch, also wir sagen es ja auch immer, dass so ein Endurance-Rad eigentlich für den normalen Hobbysportler, also es müsste mal das erste Rad sein müsste, was man in den Blick zieht. Also klar, es hängt natürlich, Hobbysportler ist nicht gleich Hobbysportler, aber so als generell für den nicht mehr ganz 20-Jährigen, glaube ich schon, eigentlich was, womit man sich zumindest mal auseinandersetzen muss, ob das nicht das Rad ist. Und auch Stichwort Komfort, dafür muss sich heutzutage auch keiner mehr schämen. Also das wissen auch die Profis, Komfort ist halt nicht nur ein Komfort-Feature, sondern Komfort verbessert auch langfristig einfach die Leistung. Also, weil die Muskulatur weniger ermüdet, wenn sie weniger arbeiten muss. Und das ist auch in Studien erwiesen und belegt, dass du einfach länger Leistung bringen kannst, wenn dein Rad komfortabler ist. Deswegen ist es ja auch durchaus so, dass diese ganz brettharten Aero-Renner jetzt auch nicht mehr so verbreitet sind, wie sie es früher mal noch waren, sondern auch die Profis wissen um die Bedeutung von Komfort einfach für die Leistung.
Jetzt hattest du eben als einen wichtigen Punkt auch die Reifenfreiheit angesprochen. Was ist da konkret gerade so der Standard und an den Endurance-Rennern, womit kommen die?
Also mittlerweile ist es echt fast so, dass die fast durchweg mit 32er Reifen kommen. Also alles, was drunter ist, ist schon ein 30er, sieht man auch schon mal, aber eigentlich ist so ein 32er aus meiner Erfahrung für einen Endurance-Renner so die beste Wahl, weil es einfach das Rad noch mal ein bisschen komfortabler macht. Es ist ein bisschen mehr Laufruhe. Du bist auch einfach vielseitiger, weil auch gerade man sagt, okay, ich habe nicht nur feinste Straße, sondern nehme auch mal einen geschotterten Weg mit einem 32er Reifen. Macht das in der Regel relativ locker mit. Ich meine, du bist unser Reifenexperte. Du wirst es bestätigen können. Und was ja auch dazu kommt, generell werden die Reifen breiter mittlerweile, also 25er früher Standard, mittlerweile ist eine Rarität. Profis fahren alle mit 28, je nach Rennen mit 30ern.
Pogacar hat ja auf einem 30er schon die Tour de France gewonnen, also da ist die Richtung schon klar.
Genau, und wie gesagt, da sind in der Richtung sind dann die Endurance-Renner sozusagen ein bisschen die Vorreiter, die da den Weg ebnen. Deswegen, also 32 ist für mich, was Endurance angeht, einfach das Beste, weil du kannst einfach vom Reifendruck runtergehen. Wenn du tubeless fährst, ist es auch mit tubeless Milch, glaube ich, das pannensichere Konstrukt, weil einfach der Reifendruck nicht so stark ist, weil jeder die Erfahrung gemacht hat. So eine Dichtmilch dichtet einfach bei 6 Bar schlechter ab, als wenn du nur 3,5 Bar reinmachst, weil einfach ist ja nachvollziehbar, muss weniger Druck aushalten. Deswegen ist es da auch einfach das bessere System und wie gesagt, der ist plus an Komfort. Hebt sich oder wiegt den leichten Gewichtsnachteil und halt auch den minimal höheren, wenn überhaupt, Rollwiderstand definitiv auf.
Das ist ja so die Sache, dass der Rollwiderstand sogar ein bisschen besser wird, wenn der Reifen breiter ist. Allerdings dieser Vorteil auch wieder verliert oder verloren geht, weil du den breiteren Reifen, genau wie du sagst, ja nicht mit dem gleichen Druck fährst, sondern du setzt den Druck ein bisschen runter und dann kann man eigentlich sagen, man hat bei identischem Rollwiderstand eben einfach ein bisschen mehr Komfort, weil man den Luftdruck gesenkt hat. Kommen die Räder denn dann alle auch mit der 32er Reifenfreiheit und oder gibt's da auch Modelle, wo Endurance draufsteht, aber da ist ein 28er drin?
Also wüsste ich jetzt nicht. Also die 32er Reifenfreiheit ist eigentlich bei den nicht ganz älteren Rahmen mittlerweile Standard. Manche gehen dann schon rauf bis 34, 38, was potenziell möglich ist, aber ich glaube, ausgeliefert werden sie in der Regel mit 30 oder 32ern. Mhm. Also 28 hätte ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen beim expliziten Endurance-Rad, aber gibt es auch sicherlich noch den einen oder anderen Hersteller, der das halt einfach mal speckt, weil es einfach ein bisschen Gewicht spart und ist dann noch gewisserweise Geschmackssache.
Was du gerade sagst, 38er Reifenfreiheit oder so, das ist ja dann schon, geht ja dann schon Richtung Gravelbike fast.
Ja, ich meine, das ist ja so eine Entwicklung, die so ein bisschen zu beobachten ist. Also, dass dieser Übergang von Endurance-Renner mit sozusagen Allroad als so Zwischending zu, was ja auch schon irgendwie als Begriff mal durch die Gegend geistert, Light Gravel, Gravel, irgendwie dieser Übergang ist halt echt fließend. Also, es ist so diese Allroad-Kategorie, also Räder, die quasi auf allen Straßen unterwegs sein können mit einem 35er Reifen, vielleicht auch ein bisschen profiliert und dann mehr weg von der Straße gehen können. Die sind dann schon irgendwie aufgekommen und ich glaube, viele Hersteller decken das Segment halt mit ihren Endurance-Rennern ab, indem sie sagen, okay, wir entwickeln das auf 38er Reifenfreiheit und können dann auch ein Spec mit einem 35er Reifen anbieten und nennen das Ganze dann als Allroad. Und wenn du einen 38er Reifen reinmachst, funktionieren die Dinger meistens auch als Gravelbike. Also natürlich dann nicht Hardcore-Gravel, weil da reden wir ja mittlerweile von 45er, 50er Reifen, was jetzt schon extrem üppig ist, aber da scheint die Reise hinzugehen. Das können sie dann nicht, aber so was den normalen Gravel-Einsatz, also wenn man hierzulande über Waldwege fährt, die jetzt nicht komplett tief ausgefahren sind, kommt man ja mit denen ja auch über locker durch. Also von daher sind aktuelle Endurance-Räder schon durchaus vielseitig.
Ich muss persönlich sagen, ich finde, es ist immer so eine ästhetische Frage. Also ich bin kein Fan davon, wenn zum Beispiel an der Gabel einfach so viel Platz ist, weil da potenziell noch ein 40er reinpassen soll oder sowas oder ein 38er. Und ich fahre da aber tatsächlich vielleicht nur einen 30 mm breiten Reifen oder 32. Und also ist vielleicht eine Geschmackssache, aber da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, weil einerseits finde ich, ist es ja total praktisch, ein Rad zu haben, was potenziell sehr, sehr viele Dinge machen kann, vielleicht mit einem zweiten Laufradsatz, der dann eben ein bisschen Gravel-mäßig bestückt ist, kann man mit dem gleichen Rad dann eben über die Waldautobahn fahren. Ja. Aber wenn dann so das der ja in Anführungszeichen schmale 32er drin ist und dann wirkt der so verloren im Rahmenset, dann ja, ist irgendwie nicht so ganz meins.
Ja, aber das ist ja so ein Ansatz, den manche verfolgen. Also wenn man sich das anschaut, es gibt jetzt von Rose das günstige Blend. Das ist ein Alurad, was glaube ich, lass mich nicht lügen, 1300 kostet, 1200. Mhm. Also echt ein super erschwingliches Angebot. Und das bieten sie in der Tat sowohl in einem Straßen- als auch in einem Gravel-Spec an. Also es kommt einmal mit Straßenbereifung, einmal mit Gravel-Bereifung und soll halt in beiden Fällen funktionieren. Ich meine, das ist natürlich erstmal verlockend. Also, es gibt ja auch viele, die sagen, ich kaufe mir ein Gravelbike, weil die Reifenfreiheit haben und pack mir halt für einen Endurance-Renner oder für einen Straßenmarathon halt einen schmaleren Reifen rein. Wie viele das dann wirklich machen und wie gut das dann wirklich funktioniert, ist noch auszuprobieren. Das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen Geschmackssache, wie viel Wert man dann auf ein optimales Zusammenspiel von den Komponenten legt. Aber funktionieren wird das auf jeden Fall. Also und auch was andere Modelle angeht, ich weiß das von Merida, die haben ja das Cultura Endurance, was ja auch ihr Marathon-Langstrecken-Endurance-Rad ist. Und das wird auch in einem Gravel-Spec angeboten. Also das gibt es auch als quasi leicht Gravel, sportliches Gravel, weil da gibt es ja dann auch wieder die Unterscheidung zwischen so dieses leichte, schnelle Race-Gravel und dann so dieses Adventure Exploring Heavy Duty Gravel mit Packtaschen und noch mehr Reifenfreiheit und einfach noch ein bisschen mehr Abenteuer und das andere halt so ja das schnelle, leichtere. Und da ist halt der Übergang echt extrem fließend.
Kann man sagen, da verschiebt sich das was heutzutage so wirklich unter Gravel verstanden wird, tatsächlich in Richtung 45 mm breite Reifen, noch mehr Reifenfreiheit und Endurance Allroad so zwischen 30 und 40 oder so.
Ja, glaube ich schon. Also früher haben die Hersteller ein Gravelbike angeboten. Mittlerweile bietet eigentlich fast jeder mal mindestens zwei an. Mhm. Hat wirklich so dieses, wie ich schon sagte, schnelle, leichte Race-Gravel und auf der anderen Seite dieses Bikepacking-Adventure-Gravel, weil das ist halt wie mit E-Autos. Würde man nach der Reichweite gefragt und Bikepacking oder Gravelbikes müssen 10 Millionen Bikepacking-Taschen haben und für mindestens 2 Wochen in der Wildnis ausgerüstet sein. Am Ende fahren die Leute eine Stunde abends nach Feierabend durch den Wald und wollen halt irgendwie ein bisschen ballern. Also ja, also ich meine, von uns hat, glaube ich, auch jeder ein Gravelbike und ich weiß nicht, wie viele von uns schon mal irgendwie mit Zelt und Packtaschen unterwegs gewesen sind und haben schon mal eine Woche irgendwie Selbstversorgertour gemacht. Also klar gibt's die Leute, aber ich glaube, der Großteil von den Käufern, die wollen halt einfach mit dem Gravelbike weg von der Straße und halt eine entspannte Runde fahren.
Wobei, das haben wir jetzt herausgefunden, dank dieser Reifenfreiheit auch mit den modernen Endurance-Rennrädern eben mehr und mehr möglich wird.
Also wenn man das vorhat, dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass man ein Rad kauft, was dann mal 38 mm Reifenfreiheit schon mitbringt. Weil 35 ist, wenn man dann wirklich graveln will, ich meine, da wird dann so ein Cross-Reifen vielleicht reinpassen mit 33 und Profil. Mhm. Das ist aber je nach Strecken, die man dann mit seinem Rad fahren will, schon. Also muss man schon wissen, was man tut.
Jetzt hatten wir die Geometrie und die Sitzposition, den Komfort und die Reifenfreiheit als Aspekte, die ein Endurance-Rennrad ausmachen. Gibt's dann noch mehr, wo du sagen würdest, das ist auch typisch Endurance?
Also ich meine, Übersetzung ist sicherlich auch ein Thema. Wenn man jetzt Endurance nicht nur flach fährt, irgendwie keine Ahnung, 300 Kilometer Mecklenburger Seenrunde oder Vetternrundern oder sowas, sondern so als klassisch vom Namen her Marathonrennrad, also so ein Alpenmarathon fährt, dann sind
oder meistens Mittelgebirge natürlich.
Mittelgebirge, dann, klar, ja. Man muss sich halt viele Höhenmeter summieren und ich meine, die langen Touren fährt man ja oft, wer die Möglichkeit hat, auch viele in den Bergen und da ist natürlich eine Übersetzung mit einer bergtauglichen Kassette und einer Kompaktkurbel, glaube ich, schon eher so das Mittel der Wahl, also oder anders gesagt, ein Marathonrennen oder ein Endurance-Rennrad mit einer Semi-Kompakt und hinten einer 30er Ritzel fände ich jetzt dann schon, glaube ich, eher komisch. Also vom Spec her.
Ist tatsächlich so, ich habe es in einem Radtest, den ich dann mal gemacht habe. Du bist ja unser Radtest-Redakteur, aber von Zeit zu Zeit verteilen wir das ja auch nochmal. Da habe ich letztes Jahr einen Radtest gemacht, wo das eben bereits erwähnte Canyon Endurace auch dabei war. Und die setzen zumindest bei CFR und CFSLX, also diesen beiden Klassen, auf die Semikompaktkurbel. Und das habe ich nicht verstanden, habe ich damals dann auch kritisiert. Also ich finde tatsächlich, wenn man so ein Rad hat, wenn man mit so einem Rad in die Berge will, wenn man so ein Rad so fährt, wie ich es auch verstehe, genau wie du jetzt auch gesagt hast, lange Touren und gerne halt eben auch mal einen Radmarathon, gerne auch ein paar Höhenmeter, dann ist es für mich ganz klar eine Kompaktkurbel und mit leichten Gängen, mit hoher Trittfrequenz die Berge hoch und zwar eben auch in der dritten Stunde und der vierten Stunde und nicht nur in der ersten.
Ich wollte gerade sagen, so einer semi-kompakt den ersten Berg knallt man vielleicht noch hoch, im zweiten kämpft man sich und am dritten verflucht man dann die 30er. Von daher ist es ja schön, dass es mittlerweile auch größere Kassetten einfach gibt. Ich meine, ein 34er Ritzel gibt es, glaube ich, schon bei den allermeisten. Das 36er ist, glaube ich, bei der 105, glaube ich, exklusiv.
Ist bei der 105 exklusiv. Was ich aber festgestellt habe, das ist, dass die Ultegra und die Dura-Ace Schaltwerke, die sind offiziell nur bis 34 mm, also bis 34er Kassette und 34er Bergritzel freigegeben. aber die sind, ich habe das mal ausgemessen, der Schaltkäfig, das sind einfach die komplett identischen Abmessungen und das funktioniert wie bei der 105, beim 105 Schaltwerk, das für ein 36er Bergritzel freigegeben ist und insofern weiß ich nicht, ob jetzt Shimano sofort aufschreit und sagt, das ist aber kann man nicht und darf man nicht und so weiter und so fort, aber also ich kann auf jeden Fall aus meiner Praxis sagen, dass ich das seit jetzt über einem Jahr völlig problemlos fahre und von den Abmessungen her das total passt. Und bei SRAM muss man ja sagen, die haben ja sowieso standardmäßig ihre Schaltwerke freigegeben für ihr 1036 Ritzelpaket. Und die haben ja sogar vorne ein 33er, also das kleinste Kettenblatt, was man bei deren quasi semi-kompakt, da sind ja die Kettenblattkombinationen ein bisschen anders, ist ein 33er und also 33, 36, das klingt jetzt zunächst mal total klein und irgendwie unfassbar nach, man tritt ins Leere, aber muss ich sagen, nach meinen Erfahrungen im Hochgebirge, wahnsinns super mega geniale Sache, weil man halt einfach viel, viel einfacher die Berge hochkommt und ich bin damit Stifster Joch mehrfach hochgefahren und fand's
ja. Ich wollte gerade sagen, wenn man am Montivolo hängt, kriegst man jedes Ritzeln hinten einzeln, glaube ich, was einem da hochhilft und hilft, die Kurbel rumzukriegen.
Also da auch klarer Tipp, wenn man sich für ein Endurance-Rennrad interessiert, auch da nochmal ganz genau hingucken, was ist eigentlich für eine Übersetzung drauf. Und ich persönlich finde ja, vielleicht kommen wir da ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde ja für den Otto-Normalverbraucher oder Verbraucherin finde ich ja die Kompaktkurbel auch an einem eher klassischen Allround-Rennrad quasi eine Kategorie unter dem Endurance-Rennrad, mehr Richtung Race, finde ich da aber trotzdem genauso sinnvoll. Weil ja auch da viele mit in die Berge gehen. Aber das ist, da finde ich es von der Konzeption her sinnvoller, da die Semi, oder da kann ich es eher verstehen, wenn man sagt, hier, das ist halt ein Rennrad und das ist auf höhere Geschwindigkeit und auf vielleicht auch Rennteilnahme und so weiter ausgelegt und da ist jetzt halt die Semi-Kompakt drauf. Da kann ich das irgendwie eher noch verstehen. Beim Endurance-Rennrad würde ich tatsächlich immer eher für die Semi-Kompakt-Kurbel plädieren.
Also ich glaube, bei so einem klassischen Allround-Rennrad wäre ich da was Semi-Kompakt, Kompakt relativ indifferent. Also würde ich sagen, okay, ist Geschmackssache, kann jeder machen, wie er will. Wenn ich jetzt irgendwie so einen Aeroboliden bekäme mit einer Kompaktkurbel und hinten einem 34 Ritzel, würde ich sagen.
Ja, genau, dann.
Da würde ich sagen, okay, da würde ich mich dann schon eher wundern. Was jetzt, übrigens fällt mir gerade ein, wo wir über Kurbeln und Übersetzungen reden, was ja auch eine erfreuliche Entwicklung ist in diesem Marathonbereich, dass halt immer mehr Räder auch mit Powermeter schon direkt von Anfang an kommen. Also das setzt sich ja doch deutlich und spürbar durch, dass man auch schon in Preisklassen, wo man, also mein A, früher gab es eh keine Räder mit Powermeter, die muss man sich immer extra kaufen. Mittlerweile dank den Kurbeln von SRAM und Shimano und Trittanbietern kriegst du mittlerweile in mittleren Preisklassen durchaus auch Räder schon mit Powermeter, was bei einem Endurance Rennen, Marathon natürlich durchaus den Arsch retten kann, wenn du halt einfach ein bisschen dein Pacing betreiben kannst und grob weißt, bin ich im roten Bereich, bin ich im grünen Bereich, auch für die Birne unterwegs, dass man weiß, okay, ich überpace jetzt nicht am ersten Berg und halt mich, also entweder machst du den Fehler, du hältst dich zu stark zurück und verlierst am ersten Berg schon zu viel Zeit, weil du Angst hast, zu viel Körner zu verlieren, oder aber du bist so im Race-Modus, wie ein geschätzter Kollege Moritz P., der immer so in den ersten Rennminuten an mir vorbei rast, weil ihn das Adrenalin und das Rennfieber packt.
Ja, ja.
Und dann hinten raus dann in den Körnern nachtrauert.
Grandios eingeht.
Von daher, wenn man sagt, okay, Endurance, und man hat sowas im Kopf, dann durchaus auch die Augen offen halten, ob das nicht auch eine Option ist, die gar nicht mal mehr so viel extra kosten muss. Also
im Vergleich zu früher schon gar nicht. Was ich jetzt noch, was mir aufgefallen ist bei den Endurance-Rennrädern, die ich gefahren bin und was mir da sehr, sehr gut gefällt, ist, dass die auch noch häufig so Zusatzfeatures bieten, wie eben, also ich hatte jetzt letztes Jahr zum Beispiel im Test des Focus Paralane also deren Endurance-Renner, und die bieten das halt mit einem optionalen eigenen Schutzblech an. Also genau, da kann man halt einfach das dann im Winter hervorragend umbauen, einfach zur Allwetter, zur Ganzjahres, ja, ich will jetzt immer Ganzjahresschlampe sagen, das sagt man ja irgendwie so. Ich habe jetzt immer nach einem anderen Ausdruck gesucht und nicht gefunden, aber eben zu diesem Ganzjahresrad mit Schutzblech zum Pendeln oder so, also das fand ich wirklich klasse, weil das halt eben perfekt auf das Rad abgestimmt war und genau dazu passte. Andere haben eben zusätzliche Aufnahmen, um ein Oberrohrtäschchen irgendwie festzumachen.
Und wenn man eben auf lange übrigens auch, also da hast du auch im Oberrohr, ich glaube von das Endurace von Canyon hat das auch, also das ist so.
Ja, das Endurace, das hat nochmal eine Besonderheit, das hat diese Klappe im Oberrohr, wo man in so einer Art schlangenförmigen, langem Schlauch verschiedene Dinge unterbringen kann, wie CO2-Kartusche, Reifenheber oder Mini-Tool. Das Sculptura Endurance, was du eben erwähnt hattest, das ist ja auch so eine Merida-Besonderheit, dass die so ein Tool unter den Sattel verstecken, so ein Mini-Tool da einschieben. Ja. Ich glaube, das von Trek, die haben die Unterrohrklappe quasi, also so genau, ein Unterrohrfach, was es auch bei Cervelo, glaube ich, gibt es auch noch. Also da gibt es ganz verschiedene Lösungen von den Herstellern, die aber eigentlich auch echt alle ganz schön clever sind. Also dass man einfach nochmal zusätzliche Möglichkeiten hat, Dinge mitzunehmen und eben auch die Ästhetik des Rades dann natürlich nicht maßgeblich beeinflusst, eben indem man da die dicke Satteltasche unter den Sattel hängen muss.
Ja, wobei ich glaube, das, also so ein Unterrohrfach, glaube ich, gewinnt dann, wenn du da sozusagen Zeug unterbringen kannst, oder Tool, Ersatzschlauch, und dann zusätzlichen Stauraum als Satteltasche findest. Also gerade wenn du jetzt längere Strecken fährst, dann hast du, okay, dieses ganze Notfallset, was du eventuell nie brauchst, hast du da verstaut. In der Satteltasche kriegst du dann irgendwie noch die Windweste unter oder eine Regenjacke klein zusammengeknüllt, je nachdem, wie groß die ist. Oder auch in so einem Oberrohrtäschchen kriegst du dann einen Riegel unter oder ein Gel oder sowas. Mhm. Also wenn man jetzt so Richtung Ötztal oder sowas denkt, ich meine, man kennt das, dann ist es morgens frisch. Du hast noch irgendwie so eine leichte, dünne Jacke an. Wenn du jetzt kein solches Unterrohrfach hast, hast du deine normale Satteltasche. Wenn du jetzt nicht mit so einem Riesending fährst, kriegst du da keine Windjacke mehr rein.
Aber ja, da muss alles in die Taschen, in die Trikottaschen. Dann genau, ist man halt am Rücken auch so gepackt. So
ein bisschen nicht so mega angenehm. Wenn dann einfach noch dieses zusätzliche Fach im Unterrohr hast, hat das durchaus seinen Sinn. Und so ein Oberrohrtäschchen finde ich eh extrem praktisch. Also
Aber genau solche Dinge sucht man halt eben an den Racebikes und geschweige denn an den Aero-Karren halt vergeblich.
Also das, ja, wobei ist schon, es da tatsächlich auch interessanterweise witzige Entwicklungen gab. Das, ich glaube, BMC hat es mal gemacht und ich glaube auch Orbea. Die haben tatsächlich aus aerodynamischen Gründen so diesen Bereich im Rahmendreieck mit so Staufächern zugemacht oder auch im Bereich vorm Tretlager, weil die festgestellt haben, dass du da irgendwie das aerodynamisch verbessern kannst, wenn du da so ein bisschen das abschirmst. Und die haben das halt dann genutzt, um da ein Staufach reinzubauen, was man zwar rausnehmen kann, aber ich glaube, beim BMC war das unten in diesem unteren Rahmendreieck über der Kette auch.
Gut, aber spätestens die Anschraubpunkte fürs Oberrohrtäschchen oder für die Schutzbleche, die sucht man da, glaube ich, dann doch vergeblich. Also wer Wert auf sowas legt, der sollte halt auch mal bei den Endurance-Rennern gucken. Was würdest du sagen? Du hast eben, klang es schon mal an, für wen ist ein Endurance-Rennrad jetzt deiner Meinung nach geeignet oder mal eine Überlegung wert?
Also ich meine, für alle, die sich zum ersten Mal mit dem Radkauf auseinandersetzen, würde ich jetzt erstmal sagen, fangt, wenn es irgendwie möglich ist und euch nicht gänzlich abturnt optisch mit dem Endurance-Rad an, weil man sich an also ich kenne es zumindest aus meinem Bekanntenkreis, so ein klassisches Allround sportliches Rennrad, das kann von der Sitzposition schon erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein. Da besteht halt einfach die Gefahr, die setzen sich drauf, fahren mal 2 Stunden, haben dann Mordsrücken, weil es vielleicht auch noch nicht optimal passt, weil der Körper sich noch nicht irgendwie eingestellt hat. Und dann verlieren die relativ schnell die Lust, weil wer will schon 3 Stunden Radfahren und nach 3 Tagen irgendwie Rückenschmerzen haben, weil es ihm irgendwie nicht taugt. Wenn du dann stattdessen mit einem Endurance-Rad anfängst, hast du von Anfang an mehr Spaß. Und ich meine, wir alle sehen ja auch die Leute, die mit Rädern rumfahren, wo dann der Vorbau mordsmäßig nach oben gedreht ist, irgendwie gen Himmel zeigt oder 5 Zentimeter Spacer irgendwie noch drunter gepackt sind, irgendwie, dass du halt einfach vorne höher kommst. Das ist halt immer so ein ganz klares Zeichen von, okay, der Rahmen, den du dir gekauft hast, der passt dir einfach nicht, weil das muss normalerweise nicht sein. Also wenn man hinkommt und sagt, hey, schraub dir das alles noch ein bisschen höher und dreh dir den Vorbau mit einem positiven Winkel und dreh dir von mir aus so den Lenker hoch, dass du irgendwie vorne Höhe gewinnst, dann muss man echt gucken, ob es wirklich das richtige Rad ist. Wie gesagt, da gibt's dann meistens bei den Endurance-Rennern eher was, wo man da in die Richtung einfach kommt.
Also das heißt, die Endurance-Renner bieten auch die Chance, die haben natürlich so ein bisschen ihre eigene Optik mit den längeren Steuerrohren und den kürzeren Oberrohren, aber sie bieten trotzdem auch die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen harmonischer zu gestalten, als wenn man den aggressiven Rahmen dann eben mit 5 Spacern und umgedrehten Vorbau eben fahrbar macht. Und dann sieht das andere vielleicht dann doch tatsächlich ein bisschen eher aus einer Hand.
Ja,
aus. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn man das erste Mal guckt, zuletzt ist ja das Phänomen, das man beobachten kann, dass sehr, sehr viele über das Gravelbike zum, ich sag mal, Bügellenker-Fahrrad finden. Was würdest du sagen, gibt es das perfekte Einsteiger-Rennrad, ist es dann eher das Gravelbike oder ist es eher das Endurance-Rad oder kann man das so pauschal eigentlich gar nicht sagen?
Nee, man hängt natürlich ganz stark davon ab, was den Leuten vorschiebt, was sie machen wollen, wo sie leben, mit wem sie Radfahren gehen. Aber ich glaube, dieses Allroad, dieser Übergang zwischen Gravel und Endurance ist, glaube ich, echt kein schlechter Gedanke. Also da kann man dann, wie gesagt, zur Not, wenn man sagt, okay, Straßenverkehr ist halt überhaupt nichts für mich, ich will dann schon eher in den Wald oder mal beides einfach ausprobieren, ist, glaube ich, dann schon das Richtige. Also so ein Light Gravel Endurance, wie auch immer man das Kind dann nennt, ist, glaube ich, schon was man sich auf jeden Fall anschauen könnte, weil da kann man sowohl das Straßen ausprobieren, ohne jetzt direkt, weil Gravelbike mit Straßenbereifung ist halt auch nicht das wirklich reine Straßengefühl. Also man kennt das, dann kommen Gravelbikes mit irgendwelchen breiten Lenkern mit Flair und vielleicht nur einer Einfachkurbel. Das ist dann im Straßeneinsatz schon eher gewöhnungsbedürftig. Also selbst wenn die schmalen Reifen natürlich reinpassen, aber du hast die Optik schon angesprochen, du hast eventuell voluminösere Rohre und halt einfach eine auf Offroad ausgelegte Geometrie. Was ich dann auf der Straße bisschen sehr schiffig fahren kann, also sehr, sehr viel Laufruder, fehlt dann so ein bisschen so das lebendig leichtfüßige, was man ja dann doch mit einem straßenlastigeren Rahmenkonzept eher hat. Und da, glaube ich, ist so ein Allroad-Rad schon so das, was am ehesten beides irgendwie einigermaßen abdeckt.
Allroad-Endurance.
Genau. Ja. Also das wäre für mich eher so, wo ich sagen würde, das würde ich mir jetzt oder würde ich Bekannten empfehlen, dass sie sich in dem Bereich einfach mal umschauen. Also wie gesagt, wie jeder Hersteller das halt nennt, das Kind.
Ja, Stichwort jeder Hersteller, da sind wir wieder bei dieser Sache, dass Endurance eben auch nicht Endurance ist. Der eine interpretiert es so, der andere interpretiert es ein bisschen anders. Es steht aber überall Endurance drauf. Um so eine ganz grobe Orientierung zu geben, fallen dir spontan aus deinem Testalltag und aus deiner Testerfahrung Endurance-Rennräder ein, die eher am sportlichen Ende, sage ich mal, orientiert sind und solche, die halt genau in die andere Richtung gehen, dass Leute, die jetzt zugehört haben und schauen wollen, vielleicht, welches ist das Richtige für mich, dann so eine grobe Orientierung dann schon mal haben?
Also wenn ich jetzt sagen müsste, welche Räder jetzt wirklich sehr entspannt von der Geometrie sind, dann ist da auf jeden Fall spannend zu sehen, zum Beispiel so ein Rose Reveal AL, also die Alu-Variante. Die ist schon sehr aufrecht, die ist auch von Rahmen noch anders als das Reveal 04 oder 06, also das Carbon. Ähnlich gilt es bei Canyon. Da gibt es ja auch das Endurace AL, was meines Wissens nach auch eine deutlich entspanntere Geometrie hat als jetzt die Carbonräder. Und auch bei den Carbonrädern, ich glaube, das Endurace CF ist nochmal anders von der Geometrie als das Endurace CFR.
Also, da und muss man schon mal in CF SLX tatsächlich, die beiden, die sind 2 Zentimeter länger. Das genau. Heißt, da, die sind schon auch wieder ein bisschen sportlicher. Das CF und AL 2 Zentimeter kürzer, ja.
Genau, also das sind so die, wo ich sage, die, also da lohnt dann immer der Blick in die Geometrietabellen und sich das dann wirklich auch im Detail angucken, weil da sagen, ja, okay, steht Endurace drauf, das ist immer dieselbe Geometrie, das ist gefährlich. Also, ich meine, wir sind Gott sei Dank weg davon. Ich meine, es gab eine Zeit lang, da tatsächlich gab es ein Rad mit 2 unterschiedlichen Geometrien, irgendwie H1, H2 und H1,5 und Merida hatte das auch mal mit.
Merida Trek hatte das auch,
erinnere ich mich. Die hatten H1.0 und H2.0 und mittlerweile machen sie mal H1.5 und das ist sozusagen der Mittelwert. Aber bei Trek gab es dann, bei Merida gab es dann ein Rad in günstig, das war dann aufrechter und ab einem gewissen Level wurde es dann sportlicher. Muss man halt einfach wissen, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass nicht, dass man eine Geometrie hat, die eben dann doch nicht das ist, was man eigentlich dachte, dass man kriegt. Ja, aber das sind so die sportlichen. Das Roubaix war früher mal so das Musterbeispiel für ein, also von Specialized für einen Endurance-Renner. Das ist aber ein bisschen sportlicher geworden. Und auf der sportlicheren Seite, also ich meine, dieses Stork, jetzt Ernario, Faszenario, ich werfe es immer durcheinander.
Ich glaube Ernario, oder? Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ja, Stork neigt tatsächlich natürlich auch immer eher zu der sportlichen Auslegung.
Genau, also da hatten wir jetzt auch das Ernario im Test aktuell bei in der 3000-Euro-Klasse. Wie das ist so das leichte Langstreckenrad mit viel Komfort im Heck, also das hat es auf jeden Fall. Aber einfach vom Handling und von der Sitzposition ist es halt schon deutlich sportlicher einfach angelegt. Also das ist so die andere Ecke.
Das Stevens von Tours. Hier heißt es nicht mehr. Stevens Xenit. Das ist auch eins, was eher bei der sportlichen
genau, die Stevens, die sind meistens etwas länger von den Rahmen einfach. Genau, das Ventoux, das gibt's nicht mehr, das ist ausgelaufen, das Xenit, aber dafür kommt es immer mit relativ breiten Reifen.
Ja, also aber man sieht, es sind, ich glaube, dann gibt's ja noch das eben erwähnte Paralane, das Cultura Endurance von Merida, Paralane von Focus, die jetzt eher so die klassischen, würde ich sagen, die klassischen Allround Endurance-Rennräder sind, die so in der Mitte angesiedelt sind, zwischen den sehr aufrechten und den eher sportlichen.
Wobei man auch sehen muss, dass auch die, also man sich jetzt nicht in den Nomenklaturen, auch so die Allround-Renner werden ja auch komfortabler. Also das ist alles so ein, am Ende muss man gucken, mit welcher Sitzposition man klarkommt. Weil dieser Komfort ist jetzt nichts, was Endurance-Renner exklusiv hätten und die kommen, die Allrounder kommen auch mit breiteren Reifen. Also der Markt ist groß und man soll sich auch nicht abschrecken lassen. Also ich beiß mich immer dran, wenn es heißt, okay, mit einem Aero-Renner kann man keinen Alpenmarathon fahren. So, was muss ich mir einen Puls kaufen, wenn ich und mit einem Endurance-Renner kann man nicht schnell fahren. Natürlich, wenn so ein Tier auf dem Endurance-Renner sitzt, der fährt jedem von uns weg. Also das ist auch für die Feierabendrunde was, das ist für alles irgendwie. Also man kann mit allem alles machen.
Aber dann ist ja die Frage, die sich aufdrängt, gibt es zu viele Rennräder oder anders gesagt, haben die Endurance-Rennräder eigentlich eine Daseinsberechtigung?
Daseinsberechtigung haben sie definitiv, also weil, wenn man sieht, dass jetzt so die ganz klassischen Aeroboliden und die leichten Allrounder tendenziell eher zusammenschmelzen, Stichwort Tarmac SL8, das ist ja so eine Entwicklung, die es durchaus gibt.
Ja.
Dass man sagt, okay, wir kriegen es nicht aerodynamischer, dann machen wir es leichter und das Leichte wird halt noch leichter, geht auch nicht, machen wir es aerodynamischer.
Irgendwann obsolet,
ist sozusagen der Aero-Vorteil von dem einen so gering, dass es irgendwie nichts mehr bringt. Und genauso hat man ja auch vor ein paar Jahren gesehen, dass auch tatsächlich Endurance-Renner aerodynamischer wurden, weil man einfach gesehen hat, okay, was den Komfort angeht, haben wir das Projekt ausgereizt, da geht nicht mehr viel. Mhm. Aber wir haben noch so ein paar Aero-Features, die wir von den Aero-Rädern quasi entwickelt haben, die wir dem implementieren können und sagen, hey, warum soll ein Endurance-Rad nicht auch schnell sein? Mhm. Also auch mit Laufrädern kommen, die ein bisschen höher sind, weil darüber hatten wir jetzt noch gar nicht. Mhm. Weil ich meine, so eine, keine Ahnung, 40er, 50er Felge sieht man ja auf einem Endurance-Rennrad auch eher selten. Mhm. Aber wer jetzt sagt, ich fahre im Flachen und schnell, warum denn nicht?
Mhm, mh. Ja, tatsächlich sieht man da viel so zwischen 30, 35 Millimeter Felgenhöhe, oft dann eben ein bisschen breiter, was die Maulweite angeht, um eben die breiteren Reifen dazu zu passen. Aber eben die höheren Felgen, die gibt's da natürlich auch, beziehungsweise Laufräder sind ja auch beliebte Tuning-Teile, die dann auch im Nachhinein eventuell da noch einwandern.
Dann drehe ich nochmal kurz unser Gespräch um. Jetzt werde ich zum Frager, weil du bist ja der Laufradexperte, was den Komfort angeht. Wir haben über Sattelstützen gesprochen, wir haben über Reifen gesprochen. Aber auch das Laufrad macht ja meiner Erfahrung nach viel aus, was den Komfort angeht. Also das wird dann unter Komfortaspekten immer relativ bisschen stiefmütterlich behandelt, aber das macht ja schon einen Unterschied.
Ja klar, also je nachdem, wenn du, gut, das ist jetzt eher am Felgenbremsrenner noch, wenn du da die radiale Speichung hattest, die ist natürlich härter als die dreifach gekreuzten Speichen, sage ich mal. Das gibt's jetzt natürlich seltener. Jetzt geht's sehr, sehr viel über die Beschaffenheit der Speichen tatsächlich. Mhm. Das war ein ganz großes Ding von DT Swiss, als die ihre Endurance-Laufräder rausgebracht haben, aber auch eben die Maulweite. Mhm. Fulcrum hat jetzt im letzten Jahr mit dem Shark explizites, ja, da sind wir wieder, Endurance-Allroad-Laufrad rausgebracht mit 25 mm Innenweite, was aber trotz 48 mm Höhe unter 1500 Gramm als Set wiegt, also auch sehr, sehr leicht. Und da kommt natürlich einfach unglaublich viel durch diese Reifenbreite. Da selbst die, ich habe das jetzt gerade selbst im Einsatz, da sind 32er drauf, aber die werden so aufgebläht durch diese Maulweite, dass, also die schlucken natürlich extrem viel von diesen Vibrationen, die du es eben auch gesagt hast, von der Straße, schlucken die halt einfach weg. Also insofern, klar, nicht nur der Reifen, auch die Laufräder beeinflussen den Komfort und sind wichtige Aspekte an einem Endurance-Rad.
Ja, zum Beispiel DT Swiss hat ja auch extra die ERC, das sind ja sozusagen die Endurance-Laufräder, und PRC ist sozusagen das Performance Around-Modell, und dann halt
ARC noch die Aero.
Genau, also ja. Das ist ja dann auch durchaus mit Berechtigung einfach.
Ja. Also spannendes Thema. Ich habe den Eindruck, wir sind schon tief im Nerd-Faktor gewesen in dieser Folge. Aber deine persönliche Einschätzung, wenn du jetzt bei der Entscheidung stehst, was würdest du dir für ein Fahrrad kaufen? Was wäre das gerade? Oder beziehungsweise, du hast ja auch kürzlich noch mal eins gekauft. Das war dann doch eher das Allround-Rennrad. Gell? Du bist eher auf der Straße noch angesiedelt.
Ja, also so Gravelbike musste man sich ja doch irgendwie in den letzten Jahren irgendwann mal eins anschaffen. Aber ich bin dann schon so, dass ich sage, okay, ich brauche einen Spezialisten fürs Gelände, und ich will halt ein was Leichteres für die Straße. Und ich meine, klar, Gewicht spielt auch bei Endurance-Rennen eine Rolle, aber nicht so im Fokus wie jetzt bei so einem klassischen Allrounder. Und da war ich dann eher bei dem
Allround-Rad. Bei dem Straßenflitzer, ja. Ja, bei mir ist genau andersrum. Ich habe tatsächlich für mich, beziehungsweise ich schwanke immer so, ich würde ja gerne auf dem mega aerodynamischen Boliden durch die Gegend feuern, aber wenn ich dann ehrlich zu mir selber bin, muss ich sagen, dass ich mich doch auf dem Endurance-Rad, gerade bei den etwas längeren Touren, dann doch immer wohler fühle. Also ich bin mittlerweile voll im Endurance-Bereich angekommen, muss ich mal
gestehen. Ja, aber da muss ich auch, wie gesagt, niemand, also schämen ist jetzt das falsche Wort, aber das ist, wie gesagt, schnell und sportlich sind die alle. Also da muss man jetzt nicht sagen, okay, fährst du ja in so einem Operrad irgendwie durch die Gegend. Das ist es ja einfach nicht.
Ja, wir sind, glaube ich, schon an dem Punkt, sind es die heimlichen Stars? Das war ja auch die Eingangsfrage. Und aus meiner Sicht würde ich sagen, ganz eindeutig, wenn man den Fokus eher auf die Straße legt und diese Allroad-Kompatibilität mitnehmen will, aber eben eher auf der Straße unterwegs ist und nicht hauptsächlich auf Schotter. Aber die Frage ist natürlich auch, wie seht ihr das? Und das könnt ihr uns gerne beantworten per E-Mail an podcast@roadbike.de und sagen, womit fahrt ihr denn eigentlich und wie beurteilt ihr diese Endurance-Kategorie? Hat es die Daseinsberechtigung? Sind es die heimlichen Stars oder ist es mittlerweile durch das Gravelbike überholt? Schreibt uns das gerne und schreibt uns auch sehr gerne, was ihr noch an Themenvorschlägen habt für unseren Podcast Faszination Rennrad. Bunky, wie schaut es bei dir aus? Steht da ein Endurance-Test nochmal an demnächst?
Ja, wir haben für unsere Ausgabe im Juli haben wir Endurance-Renner geplant. Spannende Preisklasse, so um die 5.000 Euro, so mit Ultegra DI2-Force-Niveau, wo wir gesagt haben, okay, das ist ein rundes Gesamtpaket. Nicht zu einstiegslastig, weil wir in der nächsten Ausgabe sind wir bei günstigeren Alu-Rädern und dann gehen wir nochmal ein bisschen Regal nach oben. So die Räder im Prinzip, die für alles. Also ich meine, klar, das ist Endurance und komfortorientiert, aber durchaus mit Ambitionen. Und wie wir es ja festgestellt haben, wenn es ein bisschen teurer wird, wird es auch ein bisschen sportlicher vom Ansatz bei vielen Herstellern. Von daher bin ich mal gespannt zu sehen, wie sich das so durchzieht. Ob es da wirklich noch die sehr komfortablen Sitzpositionen gibt oder ob das alles schon sehr nah bei den Allroundern angesiedelt ist.
Also könnt ihr euch vormerken, die Ausgabe 7/25, da kommt ein Endurance-Test mit genau der Preiskategorie, wo ihr ja auch in unseren Leserumfragen immer sagt, das ist das, was euch am meisten interessiert. Ultegra DI2 Force zwischen 4 und 5.000 Euro ungefähr. Ja, dann sollten wir aber nicht vergessen, auch darauf hinzuweisen, dass es aktuell auch ein sehr interessantes Heft gibt am Kiosk, nämlich die Ausgabe 5/25 mit dem Schwarzwald als Reiseziel, dem perfekten Reiseziel für Endurance-Rennräder, wie ich finde, unter anderem als Thema, und dem Leichtbauduell. Auch da haben wir mal im Podcast kürzlich drüber gesprochen. Brunki, das hattest du gemacht. Es gibt ja jetzt auch die Tendenz, extrem leicht wieder zu werden. Also Rennräder unter 6 Kilo von Schmolke und Scott haben wir da drin. Und wenn euch das auch interessiert, wenn wir jetzt noch nicht genug abgenördet haben für euren Geschmack, dann könnt ihr euch die Folge auch gleich nochmal anhören, nämlich über die unter 6 Kilo Rennräder.
Ja, und vor allem, wir haben ja auch eine Folge gemacht mit dem Entwickler von dem Scott Addict, wo wir dann auch nochmal wirklich tief in Carbon-Fertigungen und Prozesse eintauchen. Wie kriegt man eigentlich einen Rahmen hin, der unter 600 Gramm wiegt, der sich, wie ich dann sagen muss, erstaunlich und erfreulich, also, ich meine, so traurig es klingt, normal fährt. Also, der ist leicht, fährt sich super schnell, aber du hast nicht das Gefühl, dass du auf irgendeinem wachsweichen Windel-Ding sitzt, wo du denkst, hoffentlich komme ich damit nirgendwo gegen, sondern
ja, es aber fährt umso sich besser. Umso besser.
Ja. Genau.
Und in unserem Reigen der verschiedenen Radkategorien empfehle ich euch auch den nächsten Podcast. In 14 Tagen sprechen wir nämlich über das Gravelbike. Allerdings jetzt nicht so technisch wie hier und heute, sondern tatsächlich auch ein bisschen stärker in die Szene rein und vor allen Dingen auch über Gravelbike-Events mit einigen Event-Tipps. Und da auch der Hinweis, das ist mal wieder ein Videopodcast. Das heißt, den könnt ihr nicht nur hören, sondern auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Ich glaube, jetzt war der Werbeblock lang genug. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bleibt sturzfrei. Die Saison steht vor der Tür. Haut rein. Viel Spaß. Und bleibt uns treu. Hört immer wieder rein und schaut auch gerne in unser gedrucktes Magazin rein.
Macht's gut. Danke. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.